HR Info. Politik.
Hauptbahnhof Frankfurt am Montag. Ein 8-jähriger Junge und seine Mutter werden vor einen Zug geschubst. Das Kind stirbt. Ein schreckliches Ereignis, für das vielen die Worte fehlen. Doch schnell geht es nicht mehr um Trauer und Anteilnahme. In Politik und Medien beginnt die Maschinerie zu laufen. Der Kampf um die Deutungshoheit beginnt. Politische Reaktionen und mediale Berichterstattung scheinen einem bekannten Muster zu folgen. Warum ist das so? Hat sich dieses Muster verändert? Diesen Fragen wollen wir jetzt nachgehen. Neue Taten, alte Muster, Politik und Medien nach der Frankfurter Attacke. HR Info Politik, heute mit Christoph Schelt. Für Opfer, Angehörige und Zeugen ist die Attacke in Frankfurt an Dramatik kaum zu überbieten. Deutschland steht unter Schock. Ein Anschlag, ein Unglück oder wie offenbar im Frankfurter Fall eine perfide Attacke. Doch was nach einem solchen Ereignis in der Politik meistens folgt, kann man schon fast vorhersehen. Bestürzung, Anteilnahme, Empörung, Sondersitzung, Pressekonferenz, Spitzentreffen und eine Debatte über die Frage, ob Sicherheitsmaßnahmen verschärft werden müssen. Sebastian Schreiber bringt uns auf den Stand, wie das in diesem Fall aussah.
Fassungslosigkeit, Entsetzen und Beileid. Es sind immer die gleichen Schlagworte, die nach Taten wie der vom Frankfurter Hauptbahnhof fallen. All das wirkt fast schon wie eine politische Choreografie. Einstudiert durch immer neue tragische Ereignisse, Angriffe, Attacken oder Anschläge. Auch im Fall des am Frankfurter Hauptbahnhof getöteten Jungen war das nicht anders. Hessens Ministerpräsident Bouffier sprach den Opfern sein Beileid aus. Die Tat mache ihn fassungslos. Landesinnenminister Beuth sagte:
Wir haben heute am Frankfurter Hauptbahnhof eine furchtbare, eine sinnlose, eine bestürzende Tat erleben müssen. Und die macht uns betroffen. Die macht uns sprachlos.
Kaum 6 Stunden war die Tat von Frankfurt her, da entschied Bundesinnenminister Seehofer, seinen Urlaub abzubrechen. Er wolle eine Krisensitzung abhalten mit den Chefs der Sicherheitsbehörden in Deutschland angesichts mehrerer schwerwiegender Taten in jüngerer Zeit, so der Innenminister. Einen Tag später kam es dann zu dem Treffen. Seehofer gab im Anschluss daran eine Pressekonferenz. Viele Journalisten kamen, um zu hören, was Seehofer zu sagen hatte.
Wir brauchen, das sage ich schon seit meinem Amtsantritt hier, dringend mehr Polizeipräsenz. Das ist für mich noch wichtiger als mancher zusätzliche Paragraph.
Seehofer betonte, obwohl die allgemeine Kriminalität zurückgehe, sei das Sicherheitsgefühl in Deutschland derzeit sehr angespannt. Gleichzeitig sprach der Bundesinnenminister von einem Werteverfall. Deutschland habe in der vergangenen Zeit verschiedene schwerwiegende Delikte erlebt.
Die uns natürlich auch innerhalb der Bundesregierung und der Sicherheitsbehörden zur Diskussion veranlassen. Was ist der Grund für eine solche Entwicklung? Auch der Grund für das Sicherheitsgefühl, das ja nicht gerade zunimmt in der Bevölkerung.
Als Seehofer vor die Presse trat, war nicht nur eine Debatte über die Sicherheit in Deutschland in vollem Gange. Die Alternative für Deutschland rückte die Migrationspolitik in den Mittelpunkt. Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alice Weidel, schrieb auf Twitter, der Staat solle endlich die Bürger schützen statt einer grenzenlosen Willkommenskultur. Auch Weidels Parteikollege Gottfried Curio adressierte die Herkunft des mutmaßlichen Täters, einem Mann aus Eritrea.
Obwohl er als gut integriert galt, hat er einen Messerangriff in der Schweiz gegen eine Frau ausgeführt und hier in Deutschland Morde. Das zeigt, das Grundproblem ist doch für diesen Werteverfall, für die Erosion der Werte, der massenhafte Import archaisch geprägter Männer.
Politiker anderer Parteien kritisierten die Äußerungen der Alternative für Deutschland. Bundesjustizministerin Lambrecht von der SPD warnte davor, die Tat von Frankfurt zu instrumentalisieren. Die CDU-Politikerin Serap Güler, Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen, sagte im ZDF:
Ich meine, die AfD, die in den letzten Tagen, gerade nach dem ganz tragischen Ereignis in Frankfurt, nicht damit aufgefallen ist, den Opfern beizustehen, die Tat an sich verurteilt hat, sondern sich vor allem damit beschäftigt hat, den Hintergrund des Täters in den Vordergrund zu stellen und somit meines Erachtens rassistische Hetze betrieben hat.
Aus dem Ereignis vom Frankfurter Hauptbahnhof ist eine politische Debatte geworden. Die Tat und ihre Opfer rücken in den Hintergrund. Der Kampf um die Deutungshoheit hat begonnen.
Eine intensive Debatte also in der Politik, die aber bei aller Tragik des Falls in vielerlei Hinsicht erwartbar war. Ein Schlüsselmoment in dieser Debatte war die Pressekonferenz von Bundesinnenminister Horst Seehofer am Dienstagnachmittag. Vorher hatte sich Seehofer mit den Chefs von Bundespolizei und Bundeskriminalamt getroffen. Sabine Müller ist unsere Korrespondentin in Berlin und hat schon unzählige solcher Pressekonferenzen verfolgt, denn sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema innere Sicherheit. Hallo.
Hi.
Sabine, du warst auch am Dienstag vor Ort und hast für uns berichtet. Wie hast du diese Veranstaltung wahrgenommen?
Ich fand es wirklich sehr zwiespältig. Also einerseits habe ich da einen Innenminister gesehen, der wirklich erschüttert wirkte über diese Tat in Frankfurt, der aber betont ruhig bleiben wollte, der herausgestrichen hat, man wolle sich jetzt hier nicht irgendwie auf Gerüchte stützen, sondern auf Tatsachen und man wolle auch den Frankfurter Fall nicht als Vorwand nutzen, um etwas an der Flüchtlingspolitik zu ändern, und der auch als Ziel ausgegeben hat, er wolle die Polarisierung in der Gesellschaft überwinden, die er ja an vielen Vorfällen aus den letzten Monaten festgemacht hat, eben nicht nur an diesem Mord in Frankfurt. Und andererseits saß da einer, der, wie ich fand, sehr große Worte in den Mund genommen hat, die meiner Meinung nach Erwartungen wecken, die Politik nicht erfüllen wird. Seehofer hat ja unter anderem gesagt, wir haben die Verantwortung, das Menschenmögliche für mehr Sicherheit zu tun. Und wenn man dann hört, das Menschenmögliche, das klingt doch irgendwie nach ganz neuen Konzepten. Und dann kamen aber fast nur Antworten, die wir alle längst kennen, nämlich Forderungen nach mehr Personal für die Sicherheitsbehörden, mehr Videoüberwachung, mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz, mehr Grenzsicherung. Und bei mir hat das viele Fragen aufgeworfen, gerade auch was den Fall in Frankfurt angeht. Was hätte da mehr Videoüberwachung gebracht? Eine Grenzkontrolle hätte den mutmaßlichen Täter wohl auch kaum aufgehalten. Und als es dann um Konsequenzen ganz konkret an Bahnhöfen ging, also zum Beispiel technische Nachrüstung bei Barrieren, da hat sich Seehofer so getan, als dürfe Geld keine Rolle spielen, wenn es um Sicherheit geht. Aber wir wissen alle, dass es natürlich eine Rolle spielt. Und Seehofer selbst hat dann auch irgendwann gesagt, naja, nicht jeder Bahnhof im Bayerischen Wald wird besser gesichert werden. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unlauter.
So Debatten um Sicherheitsmaßnahmen, Polizeipräsenz, Abschiebungen und vieles mehr, das kommt uns ja allen sehr bekannt vor. Kann man sagen, die Reflexe der Politik sind immer dieselben, auch wenn sich die Ereignisse und Ursachen doch sehr unterscheiden?
Ja, bis zum gewissen Punkt schon. Also man packt da natürlich, je nachdem, was gerade passiert ist, auch immer noch mal ein paar neue Forderungen mit rein. Also wenn es ein Terroranschlag war mit einem Auto oder einem LKW, dann werden halt mehr Betonpoller gefordert. Wenn es um einen Anschlag in einem Einkaufszentrum geht, überlegt man, wie man irgendwelche Einkaufszentren besser sichern kann und so weiter. Wenn es ganz klar sofort ist, das war ein abgelehnter Asylbewerber, der nur noch nicht abgeschoben war, dann geht es wieder um mehr Abschiebung. Aber grundsätzlich, finde ich, kann man, wenn man sich so die letzten Jahre auch anguckt, da doch ein ziemliches Muster erkennen, das Grundforderungen immer gleich bleiben, also die Seehofer jetzt auch gefordert hat. Wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, 2013 gab es ja diesen Bombenanschlag beim Marathon im amerikanischen Boston. Mhm. 3 Menschen sind gestorben, mehr als 260 wurden verletzt. Das war eine große Sache. Und hier in Berlin hat der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich diesen Fall eben zum Anlass genommen, seine Forderung nach mehr Videoüberwachung in Deutschland zu erneuern, hat das untermauert damit, weil diese Videoüberwachung habe ja geholfen, da auch schnell die Täter zu identifizieren. Und dann kam auch relativ rasch hier der Vorwurf, Friedrich instrumentalisiere die Toten von Boston, um eben seine politische Agenda voranzutreiben.
Was glaubst du, warum legt da die Politik scheinbar immer wieder dieselbe Schablone an? Ist das so eine Hilflosigkeit oder das Bedürfnis, man muss jetzt irgendwie reagieren?
Ja, ich glaube schon, dass die Politik den Eindruck hat, dass sie schnell reagieren muss. Sie möchte natürlich auch, was ja auch völlig legitim ist, dem Bürger zeigen, wir machen hier was, wir haben vielleicht auch die Lage im Griff. Also sie versucht da einfach auch beruhigende, positive Signale zu senden. Die Frage ist halt wirklich immer, kommen diese Signale so an? Nimmt der Bürger das überhaupt noch als positives Signal wahr, wenn er eigentlich immer die gleichen Antworten hört, egal was eigentlich passiert ist? Wir reden ja doch hier von sehr unterschiedlichen Fällen. Und was, glaube ich, auch inzwischen ein großes Problem geworden ist, die Bürger hören ja, dass die offiziellen Statistiken sagen, die Kriminalität nimmt insgesamt ab, Deutschland ist ein sehr sicheres Land, aber sie fühlen etwas anderes, was ja auch völlig legitim ist für die Bürger. Nur wenn die Politik auf einmal anfängt, die gefühlte Sicherheit nochmal für viel wichtiger zu nehmen als das, was tatsächlich die Fakten an Sicherheit sind. Man soll das nicht ganz rauslassen, also das sage ich damit gar nicht. Man muss diese Gefühle beim Bürger schon auch ernst nehmen. Aber man darf das auch nicht sozusagen einzeln oder als einziges im Kopf haben, wenn es tatsächlich um die Frage geht, wie reagieren wir nach solchen Vorfällen.
Jetzt hat Horst Seehofer ja extra seinen Urlaub abgebrochen für diese Pressekonferenz. Da kam dann schon wieder Kritik. Er bausche das Thema auf, er schüre Ängste, er versuche auch daraus Kapital zu schlagen, um eigene politische Ziele durchzusetzen. Andererseits hätte er es nicht gemacht, dann hätte es wahrscheinlich gehießen, wie kann der in Badehose am See liegen, während sowas Schreckliches passiert. Also ist die Politik da auch in einem Dilemma?
Ja, das ist sie. Und das ist eins, in dem ich ehrlich gesagt nicht stecken möchte. Wir haben da hier im Hauptstadtstudio unter den Kollegen auch relativ lang diskutiert. Also es gab Kollegen, die haben ganz klar gesagt, wenn Seehofer seinen Urlaub nicht unterbrochen hätte, dann wäre der in der öffentlichen Meinung gevierteilt worden, auch von uns Medien. Ich habe eher gedacht, naja, vielleicht hätte er auch einfach mitteilen können, dass er sich telefonisch mit den Chefs der Sicherheitsbehörden bespricht und danach eventuelle Konsequenzen ankündigt. Dann wäre uns zumindest diese, wie ich fand, doch relativ konfuse Pressekonferenz erspart geblieben.
Die politische Aufmerksamkeit, die ging ja zuerst mal rasant nach oben. Das Thema blieb dann so ein, zwei Tage im Fokus. Jetzt zum Ende der Woche ist schon wieder zu beobachten, dass es deutlich ruhiger geworden ist. Sebastian Schreiber hat in seinem Beitrag von politischer Choreografie gesprochen. Ist auch diese Aufmerksamkeitskurve typisch für solche Ereignisse?
Ja, das ist durchaus ein Muster, dass dann kurzzeitig wirklich helle Aufregung herrscht und die dann auch recht schnell wieder abflaut. Wobei ich das in diesem Fall auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen kann, weil eigentlich haben mittlerweile alle alles zu dem Thema gesagt. Es gibt im Moment auch keine neuen ermittlungstechnischen Erkenntnisse. Wir wissen, dass es bald ein Treffen mit dem Verkehrsminister, Innenminister und Bahn über Konsequenzen geben wird. Dazu kommt natürlich auch, dass politische Sommerpause ist. Aber generell natürlich, dass die Politik gewisse Vorfälle zum Anlass nimmt, da jetzt relativ reflexhaft auch zu reagieren. Da kommt was hoch und geht wieder runter. Das ist einfach kein neues Phänomen. Auch wie gesagt, nochmal dieses Beispiel von 2013 und auch andere, da kann man das einfach sehen.
Aber ist es neu, dass diese Reflexe und diese Reaktionen schneller geworden sind?
Ja, eindeutig. Auch, glaube ich, weil es inzwischen natürlich ganz andere Wege gibt, schnell zu reagieren. Also früher hat man sich dann irgendwo eine Pressemitteilung gesetzt. Die brauchte natürlich auch eine gewisse Länge, damit die was hermachte. Da musste man schon auch ein bisschen nachdenken, ein bisschen was reinpacken. Ich meine, heute, wenige Minuten nach einem Ereignis, kann man kurz und knapp erstmal auf Twitter reagieren. Das macht dann auch eben nicht mehr nur der zuständige Innenminister, der sich ja auch da verabschiedet hat. Der macht es natürlich trotzdem noch eher traditionell. Aber viele andere Politiker und natürlich auch viele andere Bürger reagieren ganz, ganz schnell. Das heißt, da wird natürlich auch ein gewisser Druck aufgebaut. Medien und Öffentlichkeit erwarten heute einfach, dass Politiker sehr schnell reagieren.
Also sind die Politiker da Getriebene?
Teilweise glaube ich schon. Ich glaube, dass diese öffentliche Erwartungshaltung Politiker ziemlich unter Druck setzt, weil ich sehe das ja selber hier. Wenn von gewissen Leuten keine schnelle Reaktion auf ein wichtiges Ereignis kommt, dann fragen wir Journalisten uns schon, ja, was ist denn da los? Hat der oder die dazu etwa nichts zu sagen? Oder der und die haben schon reagiert, warum der aber jetzt nicht? Also das macht die Reaktionen natürlich immer schneller und auch immer reflexhafter, weil man oft habe ich das Gefühl, gar nicht mehr so richtig drüber nachdenkt, was man da eigentlich raushaut, weil man einfach schnell was raushauen möchte.
Ist auch ein Unterschied gegenüber früher, dass wir jetzt eine neue Partei haben, die da mitspielt, die AfD. Treibt die auch bei solchen Ereignissen, gerade wenn das zumindest irgendwie was mit dem Thema Migration zu tun haben scheint auch nur?
Ja, da bin ich mir ganz sicher, weil das haben wir ja gemerkt. Die AfD war die erste, die nach Frankfurt sofort reagiert hat, auch mit harten Worten. Alice Weidel, die Fraktionschefin, hat natürlich reagiert, hat gesagt, also hier müssen die Bürger dieses Landes geschützt werden. Dann ist der Innenexperte Gottfried Curio aufgetreten, der ja auch immer sehr pointiert, sehr hart urteilt, hat dann gefragt, wie viele Deutsche sollten eigentlich noch auf dem Altar der Willkommenskultur geopfert werden. Das sind dann natürlich Dinge, die sind in der Welt. Und da muss man sich natürlich fragen, reagiere ich darauf oder schweige ich die sozusagen einfach tot, tue ich so, als wäre nichts passiert? Das ist durchaus ein Abwägungsprozess, den wir ja auch immer nachvollziehen. Also inwiefern reagieren wir sofort auf die AfD oder sagen mal, okay, wir warten jetzt noch mal kurz ab, bis wir vielleicht auch mehr wissen. Das war ja bei der AfD zum Beispiel so. Die hat schon gesagt, das ist ein Problem der deutschen Willkommenskultur, bevor wir wussten, dass dieser Eritreer überhaupt nicht in Deutschland wohnhaft war, überhaupt nicht irgendwie 2015 bei uns über die Grenze gekommen war. Also auch das sehr, sehr schnell, vorschnell, muss man eigentlich sagen.
Die Politik wird ja von dem Thema wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch getrieben sein, denn es stehen wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland an. In einem Monat wählen die Menschen in Brandenburg und Sachsen. Der mutmaßliche Täter ist gebürtiger Eritreer. Wird diese Tat den Wahlkampf mitbestimmen?
Ich glaube schon, diese und andere Taten, also da wird die AfD garantiert versuchen, Kapital draus zu schlagen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht nur sie. Also heute kann man zum Beispiel interessante Artikel darüber lesen, dass der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen in Sachsen unterwegs war im Wahlkampf für die Werteunion. Das ist ja so eine sehr konservative Splittergruppe der Union, gar nicht offiziell irgendwie da angesiedelt. Und da ging es auch sehr viel offensichtlich bei diesem Termin darum, dass die ganzen Zuhörer die Lage in Deutschland wirklich immer in den allerdüstersten Farben gemalt haben, als ob wir hier gerade unmittelbar vor dem Untergang stünden. Und dem hat Maaßen auch nicht widersprochen. Und viele andere CDUler, die da mit waren, offensichtlich auch nicht, nach allem, was ich lese. Also das wird, glaube ich, ein spannender Wahlkampf noch.
Mach mal einen Strich drunter. Folgt die Politik Automatismen? Sind diese Reaktionen also sozusagen alternativlos? Oder wie könnte das vielleicht besser laufen oder angemessener?
Ich würde sagen, ja, die Politik folgt Automatismen, aber ich finde nicht, dass es alternativlos ist. Also am Beispiel des aktuellen Falls würde ich zum Beispiel sagen, man kann sich vielleicht dem Druck nicht entziehen, als Innenminister den Urlaub abzubrechen und eine Pressekonferenz abzuhalten. Aber ich glaube, man hat dann immer noch die Wahl, wie man damit konkret umgeht und wie man das ausgestaltet.
Einschätzungen von Sabine Müller, die für uns als Hauptstadtkorrespondentin seit vielen Jahren politische Debatten wie die gerade verfolgt. Auch solche nach Anschlägen und Attacken wie der am Frankfurter Hauptbahnhof in dieser Woche. Ein 8-jähriger Junge verlor dort am Montag sein Leben, weil ihn ein 40-jähriger vor einen einfahrenden Zug schubste.
HR Info. Politik.
Die politische Debatte scheint einem Muster zu folgen. Ob das auch in den Medien so ist, darüber sprechen wir gleich mit einem Kommunikationswissenschaftler. Vorher fasst Sebastian Schreiber wieder zusammen, was sich seit Montag getan hat, in den traditionellen und in den sozialen Medien.
Montagvormittag, 11.26 Uhr. Die Nachrichtenagentur dpa versendet eine kurze Meldung. Ein Kind sei auf die Gleise am Frankfurter Hauptbahnhof geraten und von einem Zug erfasst worden. Wie es dem Kind geht, sei unklar. Etwa eine Stunde später folgt eine Eilmeldung. Das Kind sei tot, heißt es da, und von einem Mann absichtlich auf das Gleis geschubst worden. Wenig später wird klar, die Polizei fasst einen mutmaßlichen Täter. Sie gibt bekannt, der Tatverdächtige kommt aus Eritrea. Sofort berichten Nachrichtenredaktionen in ganz Deutschland über den Fall. Die Bewertung fällt erstmal unterschiedlich aus. Die Tagesschau in der ARD widmet dem Fall in ihrer 20-Uhr-Ausgabe eine eher kurze Meldung gegen Ende der Sendung.
Am Frankfurter Hauptbahnhof ist ein Kind auf die Gleise gestoßen und von einem einfahrenden ICE überrollt worden.
Das ZDF sortiert das Thema in der 19-Uhr-Ausgabe der Heute-Nachrichten weiter vorne ein, an zweiter Position.
Und nun zu einer Tat, die heute viele Menschen betroffen und sprachlos macht.
Der Sender RTL beginnt die Nachrichten um 18.45 Uhr mit dem Thema. Es ist der Aufmacher der Sendung.
Entsetzen nach Horrortat. Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof stößt ein 40-jähriger Mann eine Mutter und ihren 8 Jahre alten Sohn vor einen einfahrenden ICE. Der Junge stirbt.
Auffällig, nahezu alle Redaktionen entscheiden sich dazu, die Herkunft des mutmaßlichen Täters zu nennen. Auch wenn nicht klar ist, ob sie für die Tat überhaupt von Bedeutung ist. Die Aufmerksamkeit bleibt groß, auch am Tag nach der Tat. Die Medienmaschine läuft. Der Tod des Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof dominiert die Berichterstattung in den traditionellen Medien und vor allem auch in den sozialen Netzwerken. Auf Facebook und Twitter kommentieren Tausende. Die Emotionen kochen hoch. Im Mittelpunkt die Herkunft des Tatverdächtigen. Die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung steht in der Kritik. Manchmal heißt es da, Kanzlerin Merkel solle endlich zurücktreten. Andere Nutzer fordern, geflüchtete Menschen schneller abzuschieben. Andere kritisieren genau solche Forderungen, warnen davor, die Tat zu instrumentalisieren. Was bleibt? Der Tod des Jungen bewegt die Menschen, macht wütend und viele fassungslos. Die traditionellen Medien begleiten das Thema weiter intensiv, versuchen zu sortieren und klarzustellen, was bekannt ist. Immer mehr Details über den mutmaßlichen Täter werden öffentlich. Auch HR Info berichtet ausführlich über die neuesten Entwicklungen in Berichten und Gesprächen mit Experten.
HR Info. Das Thema. Tatort Bahnsteig. Mutter und Kind vor Zug gestoßen.
Das Handelsblatt stellt die Tat vom Frankfurter Hauptbahnhof in einen Kontext mit anderen Angriffen der vergangenen Zeit, etwa dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Die Zeitung kommentiert in ihrem Newsletter:
Geschockt schauen wir auf die Multiplizierung der Extreme und vermuten, der Bedeutungsverlust von Kirche, Partei, Gewerkschaft und Medien habe damit zu tun. Keine Gesellschaft überlebt ohne ihre Institutionen.
Bundesinnenminister Seehofer bricht seinen Urlaub ab, kommt mit den Chefs der Sicherheitsbehörden zusammen und gibt eine Pressekonferenz. RTL überträgt am Nachmittag eine Sondersendung.
Wir unterbrechen deshalb unser Nachmittagsprogramm für etwa eine halbe Stunde und stellen die Frage, wie sicher ist Deutschland?
Die Bild-Zeitung schreibt am zweiten Tag nach der Tat vom Frankfurter Hauptbahnhof, die Sicherheitsdebatte sei neu entbrannt. Die Zeitung fragt in ihrer Überschrift, wer schützt uns vor den irren Tätern? Längst geht es in der Berichterstattung nicht mehr nur um den Tathergang oder das Motiv des Angreifers, ganz andere Fragen werden diskutiert. Wie können Bahnhöfe künftig besser gesichert werden? Was hat das alles mit der Flüchtlingspolitik zu tun? Und was tun gegen eine gefühlte Gefahr in Deutschland? Die Neue Züricher Zeitung schreibt, die Tat von Frankfurt sei in früheren Jahren möglicherweise unter der Rubrik Panorama abgehandelt worden. Nun dominiere sie die großen Medien. Die Zeitung konstatiert, die Bundesrepublik wirke seltsam unsicher und fragil. Es stimme etwas nicht in Deutschland.
Etwas stimmt nicht in Deutschland, behauptet die Neue Zürcher Zeitung. Christian Schemer ist Professor für allgemeine Kommunikationswissenschaft am Institut für Publizistik an der Uni Mainz. Guten Tag.
Guten Tag.
Was stimmt denn da nicht, bezogen auf den Umgang der Medien mit der Frankfurter Attacke?
Naja, wenn man sich die Debatte um diesen Vorfall anschaut, kann man sich natürlich schon fragen, in welchen Kontext man dieses tragische einzelne Ereignis stellen kann. Ist damit wirklich eine Sicherheitsdebatte verbunden? Ist das ein Flüchtlingsproblem? Ist das eine Ausländerthematik? Hier gibt es unterschiedliche Deutungen und wie der Beitrag ja auch gezeigt hat, gibt es sehr viele Parteien und unterschiedliche Gruppierungen, die das Thema für sich vereinnahmen wollen.
Was glauben Sie, warum würde denn so vergleichsweise umfangreich berichtet? Sehen sich da traditionelle Medien unter Zugzwang, wenn so ein Thema in den sozialen Medien hochläuft?
Natürlich passiert das, wenn ein Thema sehr, sehr stark diskutiert wird, wenn es einen Kampf um Deutungshoheit gibt, sind natürlich traditionelle Medien auch gezwungen, auf dieses Thema zu reagieren, darüber zu berichten, es einzuordnen und diese Sichtweisen natürlich auch wiederzugeben. Ein Thema, was dabei immer wieder auftritt, ist natürlich in den sozialen Medien und im Netz generell, ist die Kommunikation sehr, sehr schnell. Wenige Sekunden oder Minuten nach einer Meldung oder einem Vorfall sind die ersten Meinungsmacher schon dabei und haben schon sehr, sehr schnell erklärt, was dort passiert sein soll, was vermeintlich passiert sein soll. Die Meinungsmache beginnt sehr schnell. Und traditionelle Medien, Nachrichtenmedien müssen natürlich immer recherchieren, checken, ob bestimmte Dinge auch überhaupt stimmen, ob sie so zutreffen. Und dieses Fact-Checking und dieses Überprüfen dauert natürlich wesentlich länger als die schnelle Meinungsmache im Netz. Und das macht es natürlich für traditionelle Nachrichtenmedien sehr, sehr schwierig, weil man immer einen Schritt dahinter ist.
Die Medienmaschinerie, die lief ja sehr schnell hoch. Inzwischen, gegen Ende der Woche, ist das Thema aber auch schon wieder fast verschwunden aus der Berichterstattung. Ist diese schnelle Konjunktur, diese kurze Halbwertszeit auch typisch für die heutige Zeit?
Also ein Stück weit ist das typisch. Also wir haben es mit solchen Erregungswellen zu tun. Dieser Fall ist vielleicht doch nicht ganz so typisch wie andere Fälle. Ein Stück weit ist, glaube ich, auch diese Versachlichung oder Veräbbung dieser Thematik oder dieses Vorfalls geht zurück auf die Intervention eben des Bundesinnenministers, der auch versucht hat, das Thema zu versachlichen, indem er direkt die Deutungshoheit an sich gegriffen hat und versucht hat, bestimmten irrigen Meinungen oder widersinnigen Meinungen und Deutungen auch des Themas natürlich direkt Einhalt zu gebieten, auch Präsenz zu markieren und auch gleichzeitig ja, zu verdeutlichen, dass ihm das Thema Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Auch das hat vermutlich dazu beigetragen, dass der Diskurs doch sachlicher oder eher veräppt ist jetzt, als das vielleicht bei anderen Fällen gewesen ist.
Sie haben den Bundesinnenminister angesprochen. Schauen wir noch mal näher auf die politische Kommunikation von Horst Seehofer. Der hat seinen Urlaub abgebrochen, er trifft sich mit den Chefs der Sicherheitsbehörden und er lädt zu einer Pressekonferenz ein. Da will also ganz offensichtlich jemand zeigen, ich kümmere mich. Ist das aus Ihrer Sicht eine kluge Kommunikationsstrategie?
Es ist zumindest ein zweischneidiges Schwert. Einerseits führt das natürlich dazu, dass man tatsächlich den Eindruck gewinnt, hier ist ein wichtiges Thema, hier kümmert sich jemand darum und der tatsächlich auch versucht, die unterschiedlichen Deutungen, die ja vorlagen, auch zurechtzurücken. Eindeutig zu widersprechen, dass das Thema wenig mit Asylpolitik in Deutschland zu tun hat. Das ist unter Umständen eher ein Sicherheitsthema im Verkehr oder an Bahnhöfen ist. Insofern ist das natürlich, trägt das zur Versachlichung bei. Andererseits nimmt man natürlich einen Einzelfall hervor als Beispiel und erhöht natürlich auch die Relevanz dieses Themas. Ne? Es ist ein tragischer Einzelfall gewesen jetzt in Frankfurt und nicht jeden Tag werden Menschen vor Züge geschubst. Also das ist tatsächlich jetzt kein so brennendes Thema, das jetzt jeden Tag an mehreren Bahnhöfen passiert, weshalb jetzt dringend Handlungsbedarf ist. Insofern trägt man natürlich auch ein Stück weit zur Verunsicherung bei, indem man das Thema so hochhängt als Bundesinnenminister. Also insofern ist es ein zweischneidiges Schwert gewesen.
Ein wichtiger Aspekt in der Debatte war auch, nennt man die Herkunft des Täters oder nicht. Der Pressekodex macht dazu eigentlich eindeutige Vorgaben. Vor 2 Jahren wurde die Richtlinie 12.1 neu formuliert. In der heißt es jetzt, Zitat, die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe soll in der Regel nicht erwähnt werden, es sei denn, es besteht ein begründetes öffentliches Interesse. Zitat Ende. Diesmal hat die Polizei die Information, dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern von Frankfurt um einen Eritreer handelt, vergleichsweise schnell verbreitet. Und die allermeisten Medien haben das dann auch übernommen, weil das Interesse da war?
Ich glaube nicht, dass das Interesse an dieser Information sonderlich hoch ist, weil sie nicht erklärt, warum dieser Mann an diesem Ort zu dieser Zeit in dieser Situation diese Tat begangen hat. Also diese Information nützt nicht sonderlich viel. Am Anfang ist es natürlich immer schwierig, überhaupt an Informationen zu kommen und solche Merkmale, Täterbeschreibungen, die offensichtlich ist, männlich, weiblich, Herkunft beispielsweise oder Aussehen oder Status, solche Dinge sind leicht bei der Hand und werden dann natürlich auch genannt, aber haben natürlich wenig Erklärungspotenzial dafür, was dort eigentlich passiert ist. Wir wissen ja bis zum heutigen Tage noch nicht wirklich, was die wirklichen Ursachen und der Tathergang war.
Naja, das nützt wenig, aber dieses öffentliche Interesse ist ja anscheinend schon vorhanden. Die Sprecherin der Frankfurter Polizei hat gesagt, das war die am häufigsten ihr gestellte Frage am ersten Tag.
Das kann schon sein, dass natürlich diese Frage gestellt wird. Es gibt natürlich auch bestimmte Akteure, die ein großes Interesse genau an dieser Information hat, weil sie natürlich in ein bestimmtes Narrativ passt. Also rechtspopulistische Akteure sind natürlich sehr, sehr schnell bei der Hand und um die Meinungsmache zu befördern. Und diese Information dient natürlich auch diesem Zweck. Also von bestimmter Seite wird diese Frage natürlich sehr, sehr häufig gestellt.
Erleben wir da in den Medien auch gerade so eine Art vorauseilenden Gehorsam? Also nennt man die Herkunft eher früher, um sich nicht der Kritik auszusetzen, man würde irgendwelche Informationen zurückhalten?
Auch da sitzt natürlich die Polizei oder auch Medien ein Stück weit in der Zwickmühle. Nennt man es nicht, setzt man sich genau diesem Vorwurf aus. Nennt man es doch, setzt man sich dem Vorwurf aus, dass diese Information nicht sonderlich hilfreich war. Wenn man es nicht nennt, dann muss man es natürlich auch aushalten können und auch begründen können, warum man das nicht nennt. Am Ende des Tages, wenn diese Tat aufgeklärt sein wird, wird man wenig darüber erfahren oder wird das, was vermutlich da rauskommt, wenig mit der Herkunft des Täters zu tun haben. Und das ist bei den meisten Taten oder Delikten vermutlich auch der Fall. Es gibt immer sicher andere Gründe, die in dieser Situation, an diesem Ort, genau zu dieser Tat geführt haben. Der Eritreer war zuvor auch Eritreer und hat jahrelang ein normales Leben geführt, war gut integriert scheinbar. Und seine Herkunft kann auch nicht erklären, warum er sozusagen jahrelang nichts getan hat. Also meine Meinung wäre, dass diese Information nutzt in der Regel relativ wenig zur Erklärung des genauen Tathergangs. Also wenn man wirklich daran interessiert ist, diese Tat aufzuklären, solche Delikte aufzuklären, dann nutzen solche Informationen wie Geschlecht, Herkunft und andere kategoriale Merkmale relativ wenig zur Erklärung.
Also wir halten fest, in der politischen und in der medialen Kommunikation, da lief in diesem Fall nicht alles optimal. Wenden wir es zum Schluss mal konstruktiv. Wie kann das denn besser laufen nach solchen Ereignissen?
Wir werden immer sehen, dass bei solchen Ereignissen in den sozialen Medien, wo die Geschwindigkeit sehr hoch ist, erste Meinungsmache passiert, weil das bestimmte Ereignisse einfach bestimmten Interessen zugutekommen und auch instrumentalisiert werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Insofern gibt es keine wirklich optimale Kommunikation, würde ich sagen. Gelingende Kommunikation ist, wenn man versucht, damit umzugehen, wenn man das versucht einzuordnen, wenn man auch irrigen Meinungen entgegentritt und sie zurechtrückt, wie das traditionelle Medien und auch jetzt Politiker, der Bundesinnenminister getan hat. Ich glaube, das ist das Einzige, was man wirklich tun kann, die Dinge so einzuordnen, damit wir wirklich erfahren, was der wirkliche Tathergang, wenn es Verbrechen sind oder bestimmte Ereignisse sind, was der wirkliche Hergang der Dinge war und was solche Ereignisse verursacht hat.
Einschätzungen von Christian Schemer, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Uni Mainz. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war HR Info Politik. Neue Taten, alte Muster. Politik und Medien nach der Frankfurter Attacke. Heute mit Christoph Schelt. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de.